Hallo und herzlich willkommen bei Über Pop, noch ein Podcast über Popkultur. Mein Name ist Jörn Thesen.
Und ich bin Fabian Thomas.
Hallo und herzlich willkommen bei Über Pop Folge 29. Heute sprechen Fabian und ich über den Film Primer von Shane Carruth aus dem Jahr 2004. Wir sprechen außerdem über die Netflix-Serie Dark, die erste deutschsprachige Produktion des Streaming-Anbieters. Und wir sprechen über ein öffentlich-rechtlich produziertes Hörspiel, eine Koproduktion von NDR und WDR mit dem Titel Die drei Sonnen. Das ist ein Science-Fiction-Hörspiel basierend auf dem gleichnamigen Roman eines chinesischen Autoren, Lu Cixin. Jetzt geht's los.
Und, wie findest du Dark?
Also, dann sind wir ja direkt schon drin. Also, Dark, die erste deutsche Netflix-Produktion, die von, ich habe den Namen vom Regisseur vergessen, aber das ist der Regisseur, der hat schon vor drei Jahren den Film Who Am I gemacht, so ein Thriller, da ging es um Hacker. Ich habe den damals nicht gesehen, aber ich habe mir gedacht, der könnte vielleicht sogar was können, der sah nicht so schlecht aus. Die haben wegen dieses Films, den sie aber auch beim Toronto Film Festival gezeigt haben, sind die mit Netflix ins Gespräch gekommen. Er und eine Schauspielerin, deren Namen ich mir auch nicht habe merken können, die damals auch, das Drehbuch mitgeschrieben hat. Und haben das Angebot bekommen von Netflix, aus diesem Film eine Serie zu machen. Das wollten die aber nicht, die wollten lieber was Neues machen und haben mehrere Ideen gepitcht und Dark ist eine davon. So, ich habe nicht viel von, also das Lustige ist, ich habe gar nichts vorher davon gehört, von Dark. Das ist auf einmal bei mir in Netflix aufgetaucht im Dezember und sah vielversprechend aus. Und ich habe geguckt, die Namen klangen unvertraut und ich habe erst gedacht, das sei was Skandinavisches, um ehrlich zu sein. Und ich habe mich davor gesträubt, weil ich natürlich, das heißt natürlich, also ich muss sehr zu meiner Schande gestehen, dass ich, wie viele andere Leute auch, Vorurteile gegenüber deutschen Produktionen habe. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe das ein bisschen vor mir hergeschoben, habe mir gedacht, naja, guckst du wenigstens die erste Folge, damit du dir den Urteil ungefähr erlauben kannst. Dann habe ich mir das für gestern vorgenommen. Dann bin ich aber spontan von Freunden gefragt worden, ob wir nicht was zusammen machen wollen. Dann habe ich gesagt, lass uns doch was essen, dann können wir danach eine Serie gucken. Und dann haben wir dann angefangen, zusammen das zu gucken. Und wir sind gestern, haben wir die ersten drei Folgen geguckt und ich habe im Zug nach Hause auf dem iPad dann noch die vierte Folge geguckt. Also,
das heißt, man könnte sagen, du bist ein bisschen hooked.
Schon, genau. Also,
das heißt, du bist aber auch jetzt genau bei der Hälfte.
Ja, nee, ich glaube, es sind nicht 10 Folgen. Ich dachte, es wären 10.
10 Folgen, ja. Na, wie viel? Du hast die vierte jetzt geguckt, oder wie viel?
Richtig, ja, genau. Was mir dazu bringt, ich glaube, das ist eine Serie, wo man auch nicht zu sehr über die Details sprechen sollte. Vielleicht können wir ein bisschen über das Setup sprechen, für die Leute, die es noch nicht gesehen haben. Aber ich würde jetzt da ungern, also erstens, weil ich selber mehr als die Hälfte noch nicht gesehen habe, oder gut die Hälfte. Außerdem fände ich es gut, die Serie, die wird schon erfolgreich genug gewesen sein, weil Netflix hat ja schon eine zweite Staffel beauftragt. Also es wird definitiv nächstes Jahr eine zweite geben. Ich bin jetzt nicht restlos begeistert, weil ich nämlich Schwierigkeiten habe, irgendwie irgendeine der Figuren irgendwie auch nur ansatzweise sympathisch zu finden. Das macht aber nichts, weil die Serie sieht super gut aus. Also wirklich so Cinematografie, also die Kamera und die Bilder, also gerade diese Luftbilder vom Wald und so, das hat, finde ich, auch irgendwie was Skandinavisches. Und manche Motive und auch die Musik, die ich am Anfang ein bisschen Holzhammermäßig fand, finde ich streckenweise sehr gut.
Sehr dominant. Ja, also es ist ein bisschen. Also das hat mich dann ein bisschen gestört, weil es dann immer, wenn was Besonderes passiert, macht es dann so wusch oder wumm.
Ja, genau, da wird man mit der Taschenlampe durch den Raum geleuchtet, da muss dann direkt so ein kommen. So, ja.
Genau.
Ja, nee, aber dieses Thema, das wir ganz am Anfang haben, in der Eröffnungsszene, mit so singen, das war von den Geigen her so ähnlich wie in Jackie, habe ich mir gedacht, so diese schiefen Geigen, ne? Aber das ist bei Jackie natürlich noch. Aber und die Musik
Die Titelmelodie ist aber sehr gut, ne? Da habe ich direkt immer so gedacht, wer ist denn das? Kommt mir so bekannt vor. Und das ist Soap and Skin.
Ah, ich habe auf jeden Fall direkt gehört, dass wer deutschsprachiges sein muss. Aber Soap and Skin, von der habe ich ja lange nichts mehr gehört. Das ist doch diese Österreicherin, ne?
Und das ist auch ein älterer Song von ihr, ja.
Okay. Ja, jetzt ist mir jetzt nur in der vierten Folge aufgefallen, da haben sie
Oh, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein. Wie heißt denn nochmal die Karin Dreyer von The Knife, wenn die Solo unterwegs ist? Haben sie von deren einen Song vom ersten Album benutzt? Oh, wie heißt die denn? Ey, das ist mir jetzt ja unangenehm. Die heißt doch auch Karin Dreyer, oder nicht? Ja, Karin Dreyer Anderson. Wieso steht das nicht direkt in dem? Fever Ray. Oh Gott, Jörn, ey. Ja, da habe ich mir das zweite Album noch gar nicht angehört, weil die hat ja auch mittlerweile ein zweites Album draußen. Das im Oktober erschienen ist, aber nee, da war ein Song Morning Keep the Streets Empty for Me, aber das ganze Album, das ganze Debütalbum von Fever Ray von 2009 ist sehr gut. Naja, nee, das fand ich auch einen coolen Song und der passte auch sehr gut in der Szene. Und ja, also kurz zur Handlung, also dass
Ah,
das.
nur noch zur Vollständigkeit, also der Titelsong ist von Apparat zusammen mit Serpent's Game.
Ach cool, interessant.
Ja.
Das ist ja auch jetzt kurz, genau, weil ich jetzt eben so peinlich rumgestottert habe, sage ich dir jetzt ganz genau, wie die beiden Creator und Showrunner heißen. Baran Bo-Oda ist der Regisseur und die Co-Autorin, die hauptsächlich für Drehbücher verantwortlich ist, ist Jantje Friese und die ist auch Schauspielerin. Ich finde, was ich auch interessant finde, ist, ich habe wenige bekannte Gesichter gesehen. Also doch, jetzt so in der dritten, vierten Folge sind wir dann noch in ein paar kleineren Nebenrollen auch noch in andere Gesichter, aber die Angela Winkler ist noch die bekannteste, finde ich. So, das ist die.
Ja, das sind alles so Fernsehgesichter, die kennt man irgendwie aus bestimmten, aus so
Das Lustige ist,
Fernsehspielen und
ich gucke
so,
halt nicht
ne?
mehr so viel deutsches Fernsehen, weil ich habe auch das Gefühl, dass teilweise vielleicht sind es auch eher Schauspieler, Theaterschauspieler, aber die jungen Schauspieler finde ich eigentlich fast alle gut. Das finde ich auch schon mal. Also, das ist ja nicht so einfach, so Teenager zu finden, die einigermaßen gerade schauspielen können. Aber so mein erster Eindruck war, sieht gut aus, aber hört sich nicht so gut an. Oder teilweise finde ich die Sachen so, ja, also so fast holzhammermäßig oder wenig subtil. Aber die Serie ist ungeheuer spannend. Und sie ist, das finde ich auch, nicht sehr, also. Sie ist von der Handlung und von dem ganzen Aufbau her, hat sie eine gewisse Komplexität, aber die Serie hat auch gleichzeitig das Gefühl, dass sie dich an die Hand nehmen muss, und dir das zu zeigen. Also so die, also
Sie nimmt sich Zeit, ja.
ja,
Sie
also
faltet so langsam das auf, um das es geht. Also man
ja.
weiß auch am Anfang, man wird so ziemlich reingeworfen, durch diesen Selbstmord, der da ganz am Anfang steht.
Ja.
Und dann, also das wirst du auch selber noch, wenn du das jetzt zu Ende guckst, merken, so dass sich da immer mehr Ebenen noch auftun in der Story, so, und das macht er schon ganz
Ja,
gut.
da, also was
Es ist halt dann immer so ein bisschen holzhammermäßig, so von den Effekten, von den Soundeffekten her. Und es ist auch, ich finde, mir ist es dann teilweise ein bisschen zu sehr so, ja, der Wald und alles ist grau und alles ist irgendwie so, Also es ist so ein bisschen so eine spooky Atmosphäre, die wird schon auch sehr so mit dem Zaunpfahl daher gewunken so. Aber ja.
Also grundsätzlich würde ich sagen, ist es das Investment wert, sich da zumindest mal die erste Folge anzugucken und auszuprobieren, ob das was für einen ist. Aber es ist doch noch mal, fühlt sich das anders an als Stranger Things, auch wenn es viele Parallelen hat, ne? Also die
Ja, es
Kinder
wurde
sind
immer
aber
so ein bisschen
andere, die Kinder
als
sind älter.
Referenz genannt. Ja, ich glaube, es sind schon, es gibt schon genug Unterschiede, um es jetzt da so ein bisschen wirklich also selbstständig davon zu betrachten.
Ja, aber ich finde es auch eine lustige Idee, dass es tatsächlich irgendwie 2 Jahre in der Zukunft spielt. aber was eigentlich unerheblich ist, weil man hätte das Ganze auch ein Stück weit nach hinten verschieben können. Aber wobei, ja, nee, das hängt ja auch damit zusammen und das ist ja auch nicht zu viel verraten. Also, was bei Stranger Things dieses ominöse Testgelände ist, ist hier halt eben ein Kernkraftwerk und das Kernkraftwerk ist kurz vor der Abschaltung. Insofern, ich glaube, deswegen haben sie diesen Zeitpunkt gewählt, wann das spielt. Ja, aber der Film spielt eben nicht nur 2019, sondern hat auch noch mehrere Ebenen in der Vergangenheit. Und da kommen eben auch, und das finde ich auch gut ge gecastet, die Figuren aus der Timeline in der sogenannten Gegenwart, wobei das ja auch für uns noch die Zukunft ist, die sind dann da in jüngeren Versionen, also die Teenager-Versionen, also sodass man ja, quasi
da mehrere macht halt Generationen. Einen großen Reiz aus, ne?
Ja, das finde ich das sehr
ist gut, halt wie gesagt. Auch was so, dieses, das ist halt dieses Zurück in die Zukunft-Element, was er hat, finde ich, dass man so neugierig ist darauf, so, der wird jetzt denjenigen treffen, den man schon in einer älteren Version kennt. So, wie ist das denn gemacht oder wie sieht denn die Schule aus oder wie sieht das Haus aus? So, weil es ja der Ort, dieses verschlafene Städtchen Winden da völlig auch vergessen von der Welt irgendwie ist. Und dann im Prinzip ist es, ändert sich auch witzigerweise von der Tristesse her nicht viel. Es ist dann nur halt so in einem anderen Setting. So.
Ja. Aber hast du irgendwen, wo du sagst, du hängst an dieser Figur oder du hast eine emotionale Verbindung zu der Figur? Weil das vermisse ich echt. Das ist so eine Schwäche, die ich sagen würde.
Ja, es kann aber auch eine Stärke sein, weil es halt dann sich nicht so auf einen Helden einschießt.
Das stimmt, ja.
Oder auf eine Figur, der man so total folgt.
Ja.
Ich meine, es geht ja schon ganz stark, also es ist ja, wird ja schon fokussiert auf den Jungen, den man von Anfang an kennenlernt, dessen Vater sich umbringt.
Ja, das stimmt, wobei ich dann auch, das Lustige ist,
der Jonas
heißt der, ne? Ich kann mir nicht von allen die Namen merken. Und ich finde es auch bei manchen so, die Namen so bewusst, andererseits gut, passt vielleicht auch hier die andere Familie mit den drei Kindern. Der Vater heißt Ulrich, die Mutter weiß ich nicht mehr, wo die Mutter die Schuldirektorin ist und der Vater ist Polizist. Und der hat einen Sohn, der heißt Mikkel. Sein Bruder, der in den 80er Jahren als Kind verschwunden ist, heißt Mats. Also wie Mats Mikkelsen? Hä? Naja gut, aber ich weiß es halt eben nicht genau. Doch, es gab wahrscheinlich immer schon
Jokes.
Ja, ich meine, ich habe gut reden. Es gab auch in den 80er Jahren schon Leute, die ihren Kindern skandinavischen Namen in Deutschland gegeben haben. Muss ich gerade sagen, als Jörn.
Ja.
Aber, ja,
das ist das beste Beispiel.
Ja, das fällt mir so ein bisschen auf und so, aber und was auch die Serie, was ein bisschen lustig ist, dass man halt irgendwie so das im Endeffekt, glaube ich, drei oder vier Familien bisher eingeführt werden und die sind fast alles in dem Dorf. Weißt du, da ist die Schuldirektorin, die Polizeichefin, der Polizist, die Hotelbesitzerin, der Direktor vom Kernkraftwerk. Das fand ich auch. Also die ganzen, alles, was sich ums Kernkraftwerk dreht, finde ich auch gerade ein bisschen schwierig, aber also wie gesagt, es ist meiner Meinung nach auf einem sehr hohen Niveau. Ich habe selten, außer dass ich es halt eben dann im Gegensatz zu den fast allen anderen Sachen, die ich auf Netflix gucke, eben auf Deutsch geguckt habe, weil ich werde mir natürlich jetzt nicht von der deutschen Serie die amerikanische Synchronisierung angucken. Das wäre irgendwie Quatsch. Also sieht es wirklich sehr gut aus. Ne? Also also man merkt schon, dass da ein gewisses Budget dahinter ist. Teilweise könnte vielleicht so, also wie gesagt, von der Umsetzung her ist es nicht perfekt, aber es ist ungeheuer spannend. Also das finde ich, macht ja eigentlich auch eine Serie aus, ob das sich das lohnt, die zu gucken. Aber ich weiß jetzt nicht genau, ob die jetzt so ein eine Kultgefolgschaft bekommen könnte oder einen Kultstatus erreichen könnte, wie jetzt so ein Stranger Things. Ne? Ja. Dafür ist es dann vielleicht ein Jahr zu spät.
Ja, dafür ist es halt auch ein bisschen, ist der Markt halt ein bisschen zu klein auch, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, wie erfolgreich die Synchronisation im Nichtsprachlichen.
Das Interessante, Lustige ist ja, man weiß ja gar nicht, wie viel was auf Netflix wo geguckt wird, ne? Weil Netflix ja das alles selber misst und sehr gut weiß, aber die legen ja nichts offen. Ne? Also,
ich habe gesehen, es gibt auf Reddit auf jeden Fall Diskussionen darüber, auch auf Englisch. Habe ich jetzt auch noch nicht genau verfolgt, wie viele Leute da jetzt sich beteiligen und da halt, ob das irgendwie nennenswert dort auch Resonanz findet
einfach. Ja, also ich habe eine Besprechung in der New York Times quer gelesen, die auch positiv war. Also sie das dann sagte, das sei halt schon ähnlich wie Stranger Things, aber es sei so dezidiert europäisch und so und war schon sehr wohlwohlend. Und hat also insgesamt
Das ist ja immer so ein bisschen das Problem, so beim deutschen Markt auch so, das merkt man ja auch bei Buchveröffentlichungen so, dass halt ganz, ganz viel immer importiert wird. Aber die irgendwas deutsche Produktion, also deutsche Bücher und deutsche Filme oder deutsche Serien sind halt auch jetzt in den seltensten Fällen
Exportschlager, ja.
Selbst Exportschlager, genau. Weil halt irgendwie auch so Skandinavien so hat das so ein bisschen, ich glaube, da sind echt so Buch und Film auch sich ein bisschen gleich. Aber generell ist halt auch der amerikanische Markt auch so gesättigt, dass die nehmen dann immer Sachen. Wenn's im besten Fall
Wird
kann
es
es halt auch
adaptiert.
ein Remake
Genau,
werden dann,
ja.
ja, so wie es dann auch bei vielen anderen Sachen ist.
Ich bin nicht
Also
sicher,
es
ob das
gibt
nicht sogar
wenig
auch mit diesen
Interesse dann so
UMA ja auch passieren
Originalsachen.
sollte.
Das wirkt dann, hat dann, glaube ich, eher so was Exotisches. Es wirkt dann sehr exotisch einfach.
Ja, weswegen Netflix ja auch diesen Weg gegangen ist, das dann zu synchronisieren, eben für die amerikanischen Zuschauer. Ich würde mir das, glaube ich, auch mal Interesse halber, muss ich, werde ich mir mal, glaube ich, mal den Anfang angucken. Aber ich glaube, die Deutschen haben schon das mittlerweile so perfektioniert, das Synchronisieren, weil es eben so selbstverständlich ist bei uns. Ich glaube, die Amerikaner können das gar nicht so richtig. Also, weil. Naja, also da ist es auf jeden Fall, da gibt es ja zwar Voice-Over, aber das wird ja andersrum produziert, ne? Also so eine Zeichentrickserie wird ja meistens erst eingesprochen nach dem Skript und mit Storyboards und dann wird sie animiert auf die Sprache, die schon da ist. Also das ist ja, also nicht so, wie wir es machen würden. Also so wie es nicht, was heißt wie wir, aber wie es im Deutschen, für den deutschen Markt üblich ist, dass eine Synchronisierung produziert wird. Also, Dark, das habe ich, wie
Also
gesagt, vor
ich.
mir hergeschoben und war dann nachher positiv überrascht. Das war von den Sachen, die ich jetzt für heute vorbereitet habe, glaube ich, das, was mich dann noch am ehesten gefesselt hat. So, und am ehesten das,
Ja,
was ich
und
vielleicht
es,
sogar am
also es
meisten
lohnt
genossen
sich.
habe.
Genau, ich bin mal gespannt, was du sagst, so wenn du es jetzt zu Ende geguckt hast. Weil es also an dieser Komplexität und dieser Puzzleartigkeit, das bleibt auf jeden Fall. Aber es wird dann halt auch, na, ich war dann am Schluss auch so, ja, ich war dann so ein kleines bisschen, ein paar Wermutstropfen hatte ich dann, aber ich fand es eigentlich dann auch ganz gut, wie es am Schluss dann so alles, wie am Schluss die verschiedenen Stränge dann so miteinander
Zusammenlaufen.
verbunden waren,
Was ich
so,
auch
ja.
lustig finde, ist, das hat sich schon bei uns, also sobald dann die Storyline mit der zweiten, mit den 80er Jahren anfängt, dann war halt, dann fängt halt so die Raterei an. Es gibt ja so ein paar Figuren, wo man nicht weiß, wer sie sind. Wo man dann denkt, so, oh, wer könnte das sein? Wo kommt der
Genau.
her? Oder wann kommt der
Ja.
her? Das macht die Serie
Ja.
eben auch, das mit dem Wann. Das fand
Ja.
ich, ach genau, apropos, wie gut die Serie aussieht. Da noch ein, zwei Beispiele. Also ich habe ja schon diese Luftaufnahmen oder auch, dass sie oft dann so ein, ich weiß nicht, ob das dann mit einem Kran gemacht ist oder teilweise auch mit Drohnen, dann die Luftaufnahmen, das ist dann mittlerweile. Siehst ja auch in einem Tatort öfter mal Luftaufnahmen, weil man heutzutage das ja einfach mal relativ leicht mit der Drohne filmen kann. Ist einfach günstiger geworden. Das finde ich auch gut so. Das macht Spaß. Dass dadurch das Ganze nicht mehr immer so piefig und klein und klaustrophobisch ist. Die Fernsehproduktion. Und da hat man da halt eben auch so ein gewisses Gefühl von Weite. Nee, aber ich glaube, das ist vielleicht eine der ersten drei, vier Szenen. Und zwar mit dieser fünfköpfigen Familie, diese Frühstücksszene, wo der Vater nach Hause kommt, in Joggingklamotten, die Tochter sitzt auf dem Sofa und lernt irgendwie mit einem Reklamheft irgendeinen Text. Und der Sohn, der Zauberer werden will, läuft in so einem komischen Skelettkostüm rum. Und der Teenager-Sohn, der Ältere, sucht seinen Kapuzenpulli und weiß nicht was. Das ist alles ein einziger langer Take. Die Kamera wandert so. Das ist mir schon beim ersten Gucken aufgefallen. Ich habe halt so die ersten 10 Minuten auf dem Tablet geguckt. Und dann gestern Abend, nachdem ich wusste, okay, ich habe Leute, die das mit mir gucken, habe ich dann nach dieser 10 Minuten, Viertelstunde oder so aufgehört und habe das dann nochmal gesehen. Also das ist mir schon aufgefallen, dass es ein langer Take ist, aber dass diese gesamte Szene ein Take ist, ist schon ziemlich cool. Und das endet, ist glaube ich eine der letzten Sachen, die dann darin passieren, ist, dass der Sohn in seinem Skelettkostüm seinem Vater einen Zaubertrick auf dem Tisch zeigt. Und das ist halt eben und so mit zwei Hütchen und der hat irgendwie eine Spielfigur, die er erst unter dem einen Hütchen zeigt und dann ist die nachher unter dem anderen. Und der Vater fragt, wie hast du das gemacht? Und der Antwort, die er sagt, und das ist eigentlich eine super Antwort, wenn man sich ein bisschen mit Zauberei beschäftigt, ist nicht, wie habe ich das gemacht, sondern wann habe ich das gemacht? Weil beim Zaubertrick geht es immer darum, dass man etwas versteckt tut und davon ablenkt. Und das ist manchmal eine Frage des Moments, wobei natürlich klar kommt immer die Frage an, wie wird da was in der Hand gehalten und bla und so weiter. Aber dieses nicht wie oder nicht wo, sondern wann, das ist halt so,
Ja, das ist
das
elegant.
Motiv,
Ja,
das
das ist ein
später dann.
elegantes Bild, so dass das den Sohn und dann, dass halt er dann selber da eine ganz, ganz entscheidende Rolle dann da auch spielt in dem Zusammenhang.
Ja, also ich war, also ich habe da halt auch schon so eine Ahnung, auch wenn das jetzt noch nicht, also es ist eigentlich, ja, also das lässt sich dann auch schon vorhersehen, was passiert. Aber das gehört eben zu den Sachen, die ich jetzt noch nicht vorwegnehmen möchte.
Hast du denn eigentlich Primer jetzt auch gesehen?
Primer habe ich auch geguckt, ja. Und ich hab mir Primer, also passen,
so. Ja, genau. Na, das ist jetzt über so ein Zeitreise, also Zeitreise ist ja irgendwie dann jetzt schon so ein bisschen das Bindeglied.
Genau.
Aber das ist ja da nochmal ganz anders gelöst, weil der ja wirklich so hart Science-Fiction-mäßig arbeitet und in Dark die ganze Zeitreise ja schon eher so was Magisches auch hat, ne?
Ja.
Das finde ich auch ganz relevant.
Ja, Primer, der ist schon von 2004. Das ist der Debütfilm von Shane Carruth, der irgendwie, ich glaube, Mathematiker ist ursprünglich. Und der hat diesen Film in mehr oder weniger fast Alleingang mit seinen 5, 6 Darstellern auf einem Budget von lumpigen $7.000 gedreht und war dabei gleichzeitig Kameramann, Regisseur, hat den Film geschnitten, hat die Musik gemacht, die ich übrigens auch gut finde, und spielt die Hauptrolle.
Ja, die ist ja sehr minimalistisch, ja.
Ja, aber ich finde die teilweise dann so den Einsatz, also ich finde, das ist eine, also der hat halt irgendwie fast 2 Jahre gebraucht, um den Film fertigzustellen, nachdem es abgedreht war. Und der ist halt eben auch nur 1 Stunde 20 maximal lang mit Abspann, glaube ich. Und es geht eben um Zeitreise, wobei ich finde, der Film ist, ich bin nicht sicher, wie sehr ich, also ich habe mir diesen Film angeguckt und ich habe mir danach ein 20-minütiges Erklärungsvideo auf YouTube nochmal angeguckt, weil ich natürlich eine ungefähre Idee hatte, was passiert, aber ich finde, der Film übertreibt es ein bisschen damit, den Zuschauer nicht an die Hand zu nehmen. Ich finde, es geht zu weit. Also der Film ist fast schon böswillig, missverständlich und schwer, so weil du dann, also man, du weißt natürlich, okay, es gibt mehrere Loops, aber das wird halt so, und es wird auch eine Sache, wird nie aufgeklärt, finde ich. Das finde ich auch schade, dass man nicht erfährt, warum. Also da, also so, ja, also erstmal, ich glaube, da müssen wir vielleicht noch ein bisschen was mehr erklären, ne? Also es geht halt um so Ingenieure, ich weiß nicht genau, was die für Hintergrund haben, ob es Elektroingenieure sind, die neben ihrem Hauptberuf alle noch nebenbei an verschiedenen Erfindungen arbeiten und versuchen damit das große Geld zu machen, und dafür benutzen sie die Garage von einem von ihnen. Und zwei von den Vieren erarbeiten an irgendeinem Gerät, mit dem sie wohl Gewicht reduzieren können oder so. Und dann stellen sie durch Zufall fest, dass das die Tests, die sie gemacht haben, dazu geführt haben, dass sich irgendwie Schimmel gebildet hat an einem Testgegenstand. Und dieser Schimmel hätte nicht in der Zeit entstehen können, die das Ding da drin war. Und dadurch stellen sie irgendwie fest, dass das wohl durch die Zeit gereist ist quasi. Ne? Mhm. Das ist ja, glaube ich, so. Das ist ja so,
dass die Zeit unterschiedlich lang vergangen ist.
Ja. Ja, und danach wird es halt eben, das spielt über wenige Tage, aber innerhalb dieser Tage reisen sie mehrfach immer wieder in die Vergangenheit, innerhalb dieser Tage, immer nur wenige Stunden zurück. Aber wobei sich dann am Schluss, also das ist halt sehr verschlungen und es entwickelt sich dann halt eben so eine Konkurrenz zwischen den beiden, wer wie was wo will. Aber, also ich fand den Film schon ein bisschen anstrengender, den kann man schon nochmal gucken, aber ich glaube, das ist wirklich nur nichts
für jeden. Ich glaube, den muss man auch zweimal gucken, wenn man ihn wirklich verstehen will. So.
Ja, aber auch
selbst, was der Reiz des Films ist, alles ist so ein bisschen. Und ich glaube, deswegen passt er jetzt auch gut so in das Thema rein, weil er halt nochmal eine ganz andere Herangehensweise hat und so dieses Ganze, also versucht zumindest, auch wenn es ja nach wie vor natürlich Fiktion ist, aber versucht sich an so einer Erklärung, die irgendwie so total, also es wirkt alles sehr, sehr wissenschaftlich fundiert, so was die da machen. Und auch ich finde die Idee von dieser Zeitmaschine, die ja auch, also der Film hat ja auch so ein Kultstatus, glaube ich, auch weil er so ein bisschen so hermetisch ist und dann irgendwie so wahrscheinlich so für Physik-Nerds oder so den wirklich abfeiern. Aber es gibt ja halt wirklich auch ein Schaubild, was diese Zeitmaschine illustriert, damit man überhaupt versteht, wie die das machen. Und ich muss, also ich habe den jetzt auch, glaube ich, selber erst so zum zweiten Mal geguckt und musste auch erst nochmal so 10 Minuten mir das Gehirn entwirren, so wie die das eigentlich machen. Und das finde ich schon irgendwie genial, so eine Prämisse aufzustellen, diese Box, die man reinklettert,
Ja, aber
dann
du stellst sie
quasi.
erstmal an und dann die stellst sie quasi zu einem Zeitpunkt an, an dem du wieder rauskommen möchtest.
Genau.
Ja.
Also so paradox. Und dann gehst du erstmal wieder weg und beobachtest Aktienkurse zum Beispiel und stellst dir so einen Timer auf 6 Stunden und gehst dann also schwierig jetzt schon wieder zu erklären,
Ja,
weil
also
glaub
das
ich
Prinzip ist so. Es ist eigentlich
glaube,
relativ simpel. Und ich finde es eben auch so, dass der Film halt so das fast schon unnötig verkompliziert, indem einfach manche Sachen nicht gezeigt werden. Und ich finde, das Prinzip ist im Film ja, dass du Sachen
Ja,
zeigst. Man muss ja
okay.
nicht alles erklären. Naja, aber es ist so, das Prinzip ist, Kiste wird angeschaltet, morgens um 8 oder 9. Und dann verziehst du dich so, dass du dir selber nicht begegnen kannst. Deswegen, ne, die gehen ja immer in ein Hotelzimmer, bleiben dann den ganzen Tag, verstecken sich, sodass sie ihrem eigenen Double nicht begegnen. Und wenn dann der Tag irgendwie 8 Stunden rum sind, klettern sie in die Kiste und werden dann sozusagen in der Zeit zurückgespult, sodass sie zu dem Zeitpunkt kurz nach dem Anschalten rauskommen und dann was an dem gleichen Tag machen können. Und
Mit
dieses
dem Wissen, was sie gesammelt haben in der
mit dem
Zeit.
Wissen, dass sie quasi gesammelt haben, während sie im Hotelzimmer waren und das Original hört auf zu existieren sozusagen, indem es in die Kiste steigt, weil das nämlich dann so wie ein Loop ist. Das ist nämlich immer so, es ist wie so ein, es ist eine Form von Zeitreise, quasi als würdest du eine Linie zeichnen, die von links nach rechts geht und dann nach hinten loopt und dann wieder zurückläuft, weiter parallel in die gleiche Richtung.
Und das
Aber
eigentliche Ding ist halt, dass die Person, sobald sie in der Kiste liegt, vergeht für diese Person die Zeit langsamer.
ja, das wissen wir, nee, wieso? Läuft die Zeit erstmal kurz rückwärts quasi, bis sie dann da rauskommen, oder nicht? Ich bin nicht ganz sicher, oder? Weil sie kommen ja früher raus, als sie sich reingelegt haben. Deswegen, also sie werden schon in die Vergangenheit
Das
geschickt.
heißt,
Und ganz ehrlich,
es
ich glaube, der
kommt, glaube
Film
ich,
ist
darauf an, aus
der
welcher
Film ist jetzt nicht
Perspektive man es
irgendwie
sieht.
realistisch oder wissenschaftlich fundiert, sondern er ist einfach nur sehr hardcore in seinem, was man bei Star Trek Technobabble nennt. Oder was Star Trek-Fans Technobabble nennen. Also es wird aber viel, viel geredet, das vielleicht sogar für Leute, die davon Ahnung haben, sogar Schwachsinn ist, aber du verstehst es einfach nicht. Und der Film macht nicht sich die Mühe, zu sagen, das hier ist ein Wurmloch, malt einen Punkt auf eine Seite von einem Papier und sticht dann einen Bleistift durch, was man schon dreimal in einem Film gesehen hat. Aber das ist so eine typische Erklärung, um ein kompliziertes Konzept anschaulich zu erklären.
Ja, das ist ein bisschen ein
Ja,
Dickmove,
deswegen, weil der Film fängt ja schon direkt damit an, dass sie so durcheinander reden und so. Aber ich finde,
ja.
der hat eine sehr coole Optik. Also, obwohl es halt eben so billig ist und der sieht auch, sag mal, jetzt man sieht eben auch an, dass er mit so einem geringen Budget produziert ist. Aber ich fand das trotzdem interessant zu gucken und die schauspielerischen Leistungen auch jetzt nicht total verkehrt. Es ist auch nicht so, dass ich sagen kann, nur den muss man gesehen haben. Das muss ich ganz ehrlich
Ja, es ist
sagen.
halt, es ist interessant, würde ich auch sagen.
Ja.
Ja, aber auch nicht für jeden.
Ja, genau. Nee, not to everybody's taste, maybe. Okay. Ja, also Primer. Der hat ja noch einen zweiten Film gemacht, den er erst fast 10 Jahre später rausgebracht hat, dieses Upstream Color. Ist, glaube ich, auch Science Fiction und auch ziemlich abgedreht, aber ich weiß halt nicht, der hat auch gute Kritiken bekommen. Da habe ich aber weiß ich nicht genau, worum es da geht.
Der war eine Zeit lang mal auf Netflix, ist es jetzt aber nicht mehr.
Ja, schade. Ja, habe ich verpasst. Aber dafür hattest du mir zwischenzeitlich den Link geschickt. Ist ja mittlerweile Super Dark Times, über den wir schon kurz gesprochen haben letztes Jahr zum Fantasy Filmfest. Der ist ja
Ja,
jetzt
hast du den
auf
gesehen?
Netflix verfügbar. Ich habe noch nicht geguckt, nee. Aber
Ah
haben wir ja auch
ja,
schon drüber gesprochen. Insofern, also
haben
könnte
wir
man
schon.
dann noch
Aber
mal.
guter Tipp.
Ja.
Ist jetzt auch quasi so als Ergänzung zu der Folge, in der wir drüber gesprochen haben, kann man es jetzt sich wirklich angucken.
Ja, Primer ist, glaube ich, gerade. Ich weiß gar nicht, ob der auf Amazon Prime ist. Ist, glaube ich, gerade nicht so einfach zu kriegen.
Ja, vielleicht irgendwo gebraucht als DVD dann oder
Ja, oder
so.
auf DVD kriegst du auf jeden Fall. Also man kann auf jeden Fall nur, streamen kannst du ihn nur nicht. Also es kann auch sein, dass es ihn auf Netflix gibt. Nicht auf Netflix, auf iTunes. Vor allem das Schlimme ist, wenn du auf Amazon nach Primer suchst, kriegst du ganz viel Kosmetik. wohingegen, wer streamt es, ja eh die bessere Adresse ist. Nee, ist gerade nirgendwo in Deutschland verfügbar. Schade. Na gut, aber wie gesagt, auf DVD kriegt man ihn. Aber das ist auch wiederum die Frage, da muss man, glaube ich, schon wirklich alle so totaler Fan von Zeitreisefilmen sein und sagen, ich muss alle gesehen haben, dass ich jetzt sagen würde, kauf dir die DVD oder die Blu-ray. Ja. Mhm.
Die drei Sonnen. Ein Hörspiel in 12 Teilen. Nach dem gleichnamigen Roman von Liu Cixin.
Dann hätten wir jetzt als drittes Thema die drei Sonnen, was du mir auch empfohlen hast. Und das finde ich auch gut, dass wir, das ist glaube ich das erste Mal, dass wir dieses Medium überhaupt besprechen. Oder dieses, nee, ist ein Medium, also weil Genre ist das
Hörspiel.
Gleiche. Genau, ja. Ein Hörspiel, das ist ein Science-Fiction-Hörspiel. Die drei Sonnen, das ist eine Koproduktion vom WDR und vom NDR. Da sind, glaube ich, auch einige bekannte Sprecher drin. Habe ich dann erst im Abspann dann die Namen dann erkannt und gedacht, ach krass, stimmt, hättest du eigentlich auch erkennen müssen.
Ja, das ist immer so ein Ding, ne? Dann weiß man so, das ist der und der, den man dann aus dem aber man hat ja nicht die Stimme so abgespeichert, dass man sofort weiß, wer das ist, ne?
Ja,
also
genau.
Zumindest nicht immer.
Ja, die drei Sonnen, das ist eine Adaption von einem Science-Fiction-Roman, einem chinesischen Science-Fiction-Roman von Lu Cixin oder so heißt der, glaube ich.
Das ist schwierig auszusprechen.
Das Ganze ist relativ groß angelegt. Das sind 12 Folgen, die alle so zwischen einer halben und dreiviertel Stunde lang sind, glaube ich. Vielleicht auch manche nur ein bisschen länger, 20 Minuten oder so. Aber muss ich sagen, ich will jetzt nicht sagen, ich habe mich ein bisschen damit gequält, weil ich es schon interessant fand, aber ich habe manchmal auch das Gefühl gehabt, so, jetzt lassen die sich so viel Zeit mit manchen Sachen und andere Sachen sind so gehetzt, weißt du, weil du hättest die gesamte Handlung auch in einem zweistündigen Hörspiel machen können, oder? Und weil das ist eine komplexe Welt und ein interessantes Konzept, das da aufgebaut wird, aber ich finde, es ist ein bisschen langatmig. Und es ist am Schluss noch fast gar nichts passiert und man hat das Gefühl so, na toll, jetzt muss ich noch Band 2 und Band 3 der Trilogie lesen oder wie.
Ja, also, ja, es ist ja auch als Buch schon sehr groß angelegt. Das hat ja auch schon so seine 600, 700 Seiten.
Ich vermute auch mal, dass das Buch eventuell dann doch noch mal eine ganze Ecke umfangreicher ist. Dass da dann auch mehr Handlung drin ist, die aber jetzt hier einfach nur rauskondensiert wurde.
Also ich stimme da auch insofern zu, dass halt auch dieses, es macht ja auch eine ziemlich große Klammer auf, so von der chinesischen Geschichte einfach, von der Kulturrevolution bis heute. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass es im Buch noch viel mehr im Jahr 1967 spielt, was ja in dem Hörspiel relativ
das ist eigentlich fast so egal. Also
kleinteilig bleibt.
So, ja, das kommt dann am Schluss nochmal ein bisschen
so im, als Rückblick. Und am Anfang halt, da finde ich es schon spannend, so, dass es halt darum geht, dass so, das ist ja so das Intro, dass der Vater von dieser Heldin während einer Komiteesitzung brutal totgeprügelt wird und sie kommt dann in dieses Forschungszentrum Rotes Ufer, hat dann auch da so ein bisschen politische Querelen und landet dann letztlich dann in so einer Einrichtung, wo es um die Suche nach außerirdischen
Intelligenz geht. Das ist ja diese Basis, das ist ja Rotes Ufer, ist ja das.
Genau.
Das ist, also ich finde es auch schwierig, die Handlung wiederzugeben und vor allen Dingen, ich würde es auch direkt hinterfragen, ist das eine Heldin, diese Frau? Ich finde es auch ganz schwer zu erklären, worum es geht, weil es fängt halt eben an, das fand ich auch eigentlich interessant erstmal mit diesem großen Bogen, der da aufgemacht wird, aber ich finde, das wird ein bisschen vergeudet, zumindest im Hörspiel. Ich vermute mal, dass das in dem Roman deutlich dichter ist noch, aber ich habe auch die Zusammenfassung vom Roman gelesen und das ist schon relativ deckungsgleich mit dem, was halt eben an Handlungen im Hörspiel passiert.
Es ist halt so ein bisschen verschachtelt, ne? Dadurch, dass dann dieser Strang aufhört und dann geht es erstmal um diesen Nanotechnologen.
Genau. Und dann geht es halt aber, also ich finde die Ideen an sich, da sind schon extrem coole Ideen drin. Also erstmal, es heißt die drei Sonnen auf Deutsch und im Original heißt es das Three-Body-Problem, also beziehungsweise der chinesische Titel heißt Drei Körper. In der englischen Übersetzung ist es dann das Three-Body-Problem. Und das ist eben eine Beschreibung, was ist das? Das ist ein physikalisches Problem, da geht es quasi zu, was ist mit, wenn drei Planeten oder drei Himmelskörper gemeinsam Schwerkraft aufeinander ausüben. Und eigentlich ist die Erde, der Mond und die Sonne auch schon eine Art Drei-Körper-Problem. Lustigerweise ist das nachher beschriebene Planetensystem mit drei Sonnen und einem Planeten, der zwischen diesen Sonnen in verschiedenen Spannungsverhältnissen von Schwerkraftsfeldern quasi steht, das ist eigentlich ein Vier-Body-Problem, weil das nämlich vier Planetoide sind. Ne? Also
ja, die drei Himmelskörper, da geht es ja darum, dass man irgendwie, dass es halt ultra kompliziert ist, zu berechnen, wie die sich bewegen in Abhängigkeit zueinander, wenn sie alle drei eine verschiedene Schwerkraft haben. So.
Ja, und eben, dass das eigentlich, also die Erde hat ja den riesen Vorteil, in Anführungsstrichen, dass wir halt ein relativ gemäßigtes Klima haben, relativ regelmäßigen Jahreslauf durch die elliptische Laufbahn und so weiter. Und eben, es gibt halt eben einen Planeten, der dann halt auch Trisolaris heißt, oder so genannt wird zumindest in der Story, der eben von drei Sonnen, um drei Sonnen kreist und sehr unterschiedliche, also zum Beispiel unregelmäßige Tages- und Nachtwechsel hat oder womöglich komplett so heiß wird, dass alles Leben stirbt. Dass wir wissen halt gar nicht, wie dieser Planet wirklich aussieht. Wir wissen nicht, wie diese Aliens wirklich aussehen, weil wir das alles nicht im Roman erzählt bekommen. Da wir diese Informationen über dieses System alle nur bekommen über so ein dieses interessante Virtual Reality Spiel, das meiner Meinung nach viel zu viel Zeit in Anspruch nimmt innerhalb
des Ja, das war auch ein Punkt, wo ich gedacht habe, das fand ich irgendwie von der Idee her ziemlich geil, aber es wird dann halt zeitlich sehr lange ausgewalzt.
Ich habe das Gefühl, dass zwei, drei Folgen komplett nur in diesem Level Spiel spielen.
Und dann am Anfang ist es auch recht witzig so, dass er dann halt so diese Figuren trifft, der eine, der so eine Sanduhr auf dem Rücken trägt und dann später verschiedene historische Figuren auch wieder, Persönlichkeiten wie Kopernikus und so. Und dann auch diese irre Idee, eine 3-Millionen-Menschen-Armee als einen Schaltkreis, also als einen Computer zu benutzen, die alle drei Positionen eines Schalters einnehmen und dann damit eine wahnsinnige Rechenoperation dann vollführen.
Ja.
Das ist irgendwie wahnsinnig genial vom Bild her. So. Aber man hat es irgendwann macht es dann so Klick, dann weiß man, warum oder was das damit auf sich hat mit diesem Virtual Reality Game und dann so wieder zurückzukommen zu dieser Thriller-Handlung im Prinzip, das fällt dem Hörspiel dann auch ein bisschen schwer.
Ja, und ich habe auch das Gefühl,
alles sehr, sehr Schlag auf Schlag geht und ich dann so ein bisschen auch rausgeflogen bin, so was ist jetzt, wer war nochmal wer und was machen sie jetzt auf diesem Schiff? Und
ich hatte Schwierigkeiten, die Figuren alle beieinander zu halten, weil das ist so, das ist, glaube ich, so, das beschreiben viele Leute, wenn sie Dostojewski lesen oder so, dass sie da so ein Personenverzeichnis brauchen und dann ist es leider einfach so, dass da mein Hörverständnis zu eurozentrisch ist und ich kann diese ganzen chinesischen Namen, da habe ich dann, wer war jetzt nochmal welche Generation von, wer ist jetzt die Frau von dem, der umgebracht worden ist, wer ist die Tochter und wer ist welcher Wissenschaftler und war der Nanowissenschaftler jetzt vorher schon mal drin und was ist eigentlich jetzt aus dieser ganzen Story geworden mit den Selbstmorden? Wer hat sich jetzt nochmal umgebracht und wer hat wen anders umgebracht und warum?
Stimmt, das geht auch so ein bisschen verschütt so, ne?
Ja, also das ist eigentlich, ist es aber relativ das Problem, ich meine halt, dass wenn man das einmal irgendwie auf Papier aufmalt, dann wird relativ schnell am Schluss klar, dass es eigentlich relativ wenig passiert ist. Also ich finde aber diese Idee auch sehr cool, weshalb sich die Wissenschaftler umbringen, weil die halt glauben, dass die ganze Physik hinfällig ist, weil ihre Teilchenbeschleuniger im Versuch so verrückt spielen, dass alle Sachen, die vorher errechnet worden sind, sich nicht beweisen lassen im Versuch im Nachhinein. Weißt du, das ist ja so, das sind wir ja jetzt, ne, wo wir jetzt, also die ganzen Teile, das in der hier Quantenphysik und weiß nicht was, also ich bin ja, ich hab jetzt.
Da ist ja halt hochaktuell auch.
Ja, ja das ist auch hochinteressant, aber ich finde dann, ja, aber ich finde auch diese Schluss, also es ist mir mehr oder weniger der Schluss, dieser Panama-Kanal-Showdown ist auch interessant so, ne? Also ist schon spannend, aber ich habe das Gefühl so, meine Güte, wer ist denn jetzt schon wieder dieser Amerikaner, der da jetzt auch noch eingeführt worden ist? Und
ja. Da wird es, glaube ich, mehr Sinn machen, das Buch auch zu lesen, wenn man dann so ein bisschen die Namen auch auf dem Papier hat und dann so ein bisschen auch nochmal zurückblättern kann, weil dieses Spulen zum Beispiel ist ja auch beim Hörspiel oder so zwischen die Folgen hin und her, ich habe ein paar Mal so versucht, dann hin und her nochmal Sachen nachzuhören, aber das ist eigentlich nicht so einfach. So. Also das ist in einem Buch dann irgendwie doch noch ein bisschen besser zu machen.
Ja, also ich glaube, das ist jetzt auch nicht zu viel verraten. Also es ist, also grundsätzlich kann man sich das mal anhören, weil es ist online verfügbar, man kann das auch als Podcast abonnieren oder eben direkt, wobei, also es sind schon alle 12 Folgen erschienen, ich glaube, die sind alle so um Weihnachten rum, glaube ich, rausgekommen, nachdem das im Radio lief. Und es ist, glaube ich, schon eine ziemlich aufwendige Produktion, weil es auch so umfangreich ist, ne? Also fast, also ich glaube schon zwischen 4 und 5 Stunden oder so wird es lang sein wahrscheinlich.
Ja, 5,5, glaube ich.
Und es kostet halt nichts, ne? Beziehungsweise mit unserer GEZ-Gebühr ja, halt haben wir das schon bezahlt.
Dass man halt, wenn man mal wirklich guckt, was in den Hörspielpools alles drin ist, auch beim BR, da kann man schon echt viele Sachen entdecken. Und es lohnt sich immer mal wieder da zu gucken.
Würde ich gerne öfter darauf zurückkommen, dass wir da, gerade, ich finde das auch jetzt schön, dass wir hier einerseits einen ganz anderen Kulturkreis mal drin haben. Hörspiele würde ich gerne öfter mal drauf ankommen, weil das nämlich so, ich meine, wer einen Podcast hört, der hat eventuell auch Interesse daran, ein Hörspiel zu hören. Da ist die Connection relativ da, so. Also
der Bezug,
der mediale Bezug sozusagen. Zur Handlung, es geht eben im Endeffekt um eine außerirdische Invasion, die bevorsteht, aber noch sehr weit in der Zukunft. Kommunikation, die eben stattfindet zwischen, ich glaube, das wird, da können wir jetzt auch schon zu viel verraten, sonst hat man nichts mehr, wo lohnt es sich kaum noch, das zu hören. Also,
ja, aber das ist halt so diese Implikation, die ich auch ganz gut finde, oder auch diese Idee, dass eine Invasion kommt, aber dass sie auch noch sehr weit entfernt ist.
Ja.
Und dass man in dem Wissen darum halt sich verhalten muss oder wie man sich da verhält. So.
Ja,
das weicht halt so ein bisschen von Klischees ab, von die man so aus Independence Day und so weiter kennt.
Ja, was ich mich frage ist, was jetzt die Handlung in den zwei Fortsetzungsromanen ist. Wie weit die in die Zukunft springen?
Das ist noch herauszufinden. Ja. Das weiß ich auch nicht. Aber für mich war es halt auch irgendwie schön, hat sich halt angeboten für die Zugfahrt, ne? Weil man wirklich so um Weihnachten rum ziemlich viel im Zug sitzt. Und ich hatte schon dieses Buch immer mal wieder wahrgenommen und fand das interessant, aber ich konnte mir nie vorstellen, das zu lesen, weil ich einfach denke, so, ich kann es doch jetzt nicht hier in 600, 700 Seiten chinesischen Science-Fiction-Roman lesen. Das ist ja völlig abgedreht. Und dann aber halt trotzdem die Neugierde stillen, indem man halt dieses Hörspiel hört. Das war eine schöne Lösung. Vielleicht lese ich das Buch jetzt so im Nachhinein doch nochmal zumindest quer oder guck mal so rein, wie er da so bestimmte Sachen macht. Weil es ist schon eine Welt, die einen auch ein bisschen hineinzieht, finde ich.
Ja. Kennst du den deutschen Science-Fiction-Preis Kurt-Laßwitz-Preis? Nee, ne?
Nee.
Hab ich nie gehört. Weil, hab ich auch noch nie gehört, weil der ist benannt nach einem Science-Fiction-Autor namens Kurt-Laßwitz. 1848 bis 1910. Kurt mit D und Laßwitz, entweder scharfes S, ja, eigentlich scharfes S. Das Buch wurde nämlich mit dem Preis in der Kategorie Bestes fremdsprachiges Werk ausgezeichnet. Lustig. Vielleicht, wann gibt's den denn? Der wird auch schon seit 1981 verliehen.
So, vielleicht der Deutsche Hugo Award,
wer weiß. Ja, unter anderem hat Gudrun Pausewangs Die Wolke, die das gewonnen in den 80ern.
Ah, ja. Ich kenne nur den Fantastikpreis der Stadt Wetzlar. Der ist irgendwie auch so ein Genrepreis.
Andreas Eschbach hat den Preis allein 4-mal gewonnen. ich glaube noch öfter. Moment, 99, 97 auch schon. Alter Schwede. Andreas Eschbach hat für Solarstation 97, Jesus Video 99, Kelvitz Stern 2000, der letzte seiner AR 2004, davor auch noch Quest 2002. Meine Güte, das ist ja quasi der Dietmar Dart hat den Preis auch gewonnen.
Hat den zweimal bekommen, immerhin, ja. Ja gut, es gibt halt auch nicht so riesig viel Varianz im Thema Science Fiction auf Deutsch. Ne? Das gibt halt schon so ein, zwei Leute, die das machen. Oder auch drei, vier, fünf, aber...
Ja, das liegt aber auch an der amerikanischen Übermacht, sag ich mal, oder?
Also das Buch von Louis Chi-Ching ist im Heine Verlag erschienen.
Gibt es das auch schon als Taschenbuch?
Das war von Anfang an so ein Softcover-Taschenbuch.
Ah ja, okay.
Und der zweite Band kommt dieses Jahr, Der dunkle Wald heißt es. Und der dritte Band, Death's End, wird dann vermutlich 2019 erscheinen. Ich habe noch keinen deutschen Titel.
Ja, achso, ich sehe auch gerade, die englischen Übersetzungen sind schon erschienen. Also,
glaube ich, 14, 15. Wobei der Verlag sich, der deutsche Verlag Random House, zu dem ja, wo ja die Heine-Gruppe dazugehört, hat sich darauf berufen, dass die Übersetzerin aus dem Chinesischen übersetzt hat und nicht aus dem Englischen. Das ist irgendwie, was wohl oft auch bei chinesischen Büchern wohl der Fall ist, dass dann die englische Übersetzung so herangezogen wird.
Ja, das ist, glaube ich, gar nicht mal so unentscheidend, weil ich glaube, beim zweiten Roman haben sie sogar tatsächlich irgendwelche Elemente der Handlung leicht verändert, weil man sonst die Referenz nicht versteht. Aber ich finde, das finde ich manchmal auch legitim.
Und letzte Ergänzung noch, Verfilmung ist offenbar auch schon fertig.
Ja, allerdings auch tatsächlich eine chinesische. Und das ist, glaube ich, dann auch sowas, was bei uns selten irgendwie rüberkommt. Aber wer weiß, gibt es auch schon Deals, dass da vielleicht womöglich eine internationale oder englischsprachige Verfilmung werden wird.
Das war Folge 29 von Über Pop. Für die nächste Folge haben Fabian und ich uns das dann erschienene neue Werk von Tokotronic, Die Unendlichkeit, vorgenommen. Außerdem werden wir dann auch das Gesamtwerk der Band besprechen. Wenn ihr uns abonnieren möchtet, findet ihr uns auch unter iTunes bzw. Apple Podcasts oder ihr nehmt direkt den RSS-Feed, den ihr findet, wenn ihr auf www.überpop.de geht. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ich treibe weiter. Seit ich noch ein Kind war und es dauert an, bis ich nicht mehr deutlich denken kann, weil der Weg vor mir verschwimmt und ich versinken kann.